NDR Info. Mikado am Morgen. Heute?
Boah, geht's auf Spurensuche nach Dinosauriern.
Am Mikrofon?
Ist Tim Behrendonk. Moin! Irgendwie ganz schön gruselig, oder? Diese Schreie von Dinosauriern. Und hört mal, groß und schwer stapfen sie durch die Wälder. Also, ich würde sagen, so oder so ähnlich muss es sich damals angehört haben, vor Millionen von Jahren. Wusstet ihr eigentlich, dass sogar auch bei uns in Norddeutschland mal Dinosaurier gelebt haben? Genauer gesagt in der Nähe von Goslar im Harz. Und in Braunschweig gibt es jetzt zu den Harzer Dinos zurzeit eine tolle Ausstellung. Sie heißt Jurassic Harz. Ganz witziger Name, wie ich finde, oder? Was es mit dem Namen auf sich hat, was es da zu sehen gibt und ganz viele andere Sachen rund um Dinosaurier, das klären wir gleich mit unseren Experten hier im Mikado am Morgenstudio. Außerdem haben wir heute noch einen Filmtipp für euch, eine Guten-Morgen-Geschichte mit Gewinnspiel und natürlich die beste Musik für den Start in den Sonntag. Aber los geht's, wie jede Woche, mit unseren Mikado-Witzen. Viel Spaß!
Zum Schießen, zum Wiehern, zum Mäusemelken.
Eine Ameise wird auf der Wiese von einem Pferdeapfel begraben. Nach Stunden mühseliger Arbeit hat sie sich freigeschaufelt und ruft: So eine Frechheit, genau ins Auge.
Ein Schaf und ein Rasenmäher stehen zusammen auf der Wiese, sagt das Schaf. Mäh, sagt der Rasenmäher, du hast mir gar nichts zu befehlen.
Du bist ein Ferkel, sagt der Vater zu seinem Sohn. Und du weißt ja wohl, was das ist. Klar weiß ich das, Papa. Das ist das Kind von einem Schwein.
Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder, hier auf NDR Info. Und wir reisen heute mit euch um Millionen Jahre zurück in die Zeit der Dinosaurier. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit meinen Dino-Experten hier im Studio. Heute sind dabei Benedikt, moin.
Hallo.
Und Katrin Hühne, hallo.
Hallo.
Benedikt, sag doch mal ganz kurz, wie alt du bist und woher du kommst.
Ich bin 12 Jahre alt und komme aus dem Kreis Hannover, genauer gesagt aus der Wedemark.
Und sag mal, seit wann interessierst du dich für Dinosaurier?
Eigentlich seitdem ich 3 bin.
Ja, seitdem du 3 bist, echt?
Ja, das hat eigentlich eine Familientradition. Meine Mutter hat auch schon mit dem Fossilien-Sammeln angefangen. Das trägt sich bis heute zu mir weiter.
Wir müssen ganz kurz klären. Fossilien, sag mal ganz kurz, was das ist.
Das sind Überreste von Tieren von damals, die da als damals gelebt haben und dann auch verstorben sind. Und
die man jetzt wiederfindet, ne?
Ja.
Im Prinzip. Spannend, da reden wir gleich noch drüber. Und Katrin Hühne, habe ich schon gesagt, ist auch da. Katrin, wir haben schon im Vorfeld geklärt, wir dürfen uns heute duzen, oder?
Ja, natürlich, klar.
Du bist von Beruf Dinosaurierforscherin, ist das richtig? Kann man das so sagen?
Naja, im weitesten Sinne vielleicht richtig, an Dinosauriern habe ich jetzt in letzter Zeit, also habe ich nicht geforscht. Ich bin Geologin, Paläontologin, so heißt der Beruf eigentlich.
Was ist das genau? Kannst du das kurz erklären?
Die Geologen und beschäftigen sich mit dem Aufbau der Erde und Entstehung des Lebens. Und die Paläontologen insbesondere beschäftigen sich dann eben tatsächlich mit Fossilien, wie welche Tiere in früheren Erdzeitaltern gelebt haben, wie die ganze Lebensentwicklung war. Es geht um die Tiere und Pflanzen früherer Zeiten.
Hm. Und du arbeitest ja im Naturhistorischen Museum in Braunschweig, das habe ich auch gerade schon gesagt. Und du hast diese Ausstellung, glaube ich, die es jetzt da gibt, mit organisiert.
Ja, genau. Ich war die Kuratorin, die Organisatorin. Genau. Die Ausstellung beschäftigt sich in erster Linie mit einem Dinosaurier namens Europasaurus. Das war ein Langhalsdinosaurier und der war ganz besonders. Und er hat vor 150 Millionen Jahren gelebt.
Oh, das ist das so unvorstellbar.
Zeit des Oberjuras.
Unvorstellbar lange her.
Aber zusätzlich zeigen wir auch noch, welche Tiere zusammen mit Europasaurus gefunden wurden.
Europasaurus, das ist ein ganz witziger Name, oder, Benedikt, eigentlich?
Ja, also er leitet sich aus dem Latein ab und bedeutet so viel wie Echse aus Europa.
Wie Echse aus Europa, ja, ich verstehe. Aber ich habe mich gefragt, warum heißt er denn nicht Harzosaurus, wenn er da gefunden worden ist, oder Braunschweigosaurus oder so?
Weil der Europasaurus schon was ganz Besonderes war und was wirklich jetzt das erstmalig festgestellt wurde, auch richtig wissenschaftlich nachgewiesen, denn Europasaurus ist ein kleiner Langhalsdinosaurier und die wurden ja bekanntlich richtig groß, über 30 Meter zum Teil. Aber der ist klein geblieben, obwohl er erwachsen war.
Okay, und den gab es nur in Europa?
Ja, bisher ist er dann nur
Funde
hier
gefunden worden. Deshalb hat er diesen Namen dann auch bekommen, weil er was ganz Spezielles ist. In dieser Ausstellung beschäftigt ihr euch ja mit einer Zeit, die so lange her ist, da gab es ja noch gar keine Menschen, richtig?
Ja.
Genau.
Wie sah denn die Welt damals aus? Gibt es da Informationen, Benedikt? Hast du eine Vorstellung, wie damals das im Harz wohl ausgesehen haben könnte?
Also ich stelle es mir mehr wie eine Binnenlandschaft vor, weil damals noch sehr viel größere Seen und Meere waren. Kann man sich auch gut vorstellen. Umso kleiner die Inseln und daher das Futter, umso kleiner auch die Tiere, die da gelebt haben. Weil wir haben ja über den Europasaurus schon gesprochen, ist ja eine Verzwergung.
Eine Verzwergung, also du bist richtig Profi, ich merke das schon. Du benutzt auf jeden Fall hier die richtigen Wörter. Verzwergung heißt einfach, der ist kleiner geblieben.
Mhm. Umso weniger Nahrung es halt gibt, es macht ja keinen Sinn, wenn ein Sauropode von 30 Metern, der mehrere Tonnen am Tag frisst, auf einer Insel lebt, wo es nur ein paar Tonnen Nahrung gibt.
Wo es einfach zu wenig gibt, ne? Deshalb bleibt er dann klein. Und ist das wirklich so? Gab es hier Inseln früher?
Ja, genau. Zur Zeit des oberen Juras war Norddeutschland eher eine Insellandschaft, war geprägt durch auch ein tropisches Klima. Es war deutlich wärmer als heutzutage.
Richtig warm,
hier.
Schwül und nasse Luft, so wie im Dschungel?
Ja.
Okay, kann man sich gar nicht vorstellen heute, oder?
Das stimmt.
Bei den Temperaturen
draußen,
also im Mai momentan, ne? Es ist echt schwierig. Du hast gerade schon gesagt, Oberjura, so nennt sich diese Zeit.
Ja.
Wie kommt man denn auf solche Begriffe?
Ja, diese Begriffe, also die Zeitbegriffe Jura oder auch Devon, leiten sich häufig von Regionen oder Gebirgszügen ab, wo genau solche Gesteine das erstmalig beschrieben wurden oder besonders diese Gesteine wirklich markant waren.
Ihr habt gerade schon beide erzählt, es geht in der Ausstellung bei euch in Braunschweig hauptsächlich um diesen Europasaurus. Und wir haben unsere Mikado-Reporterin Carmen mal bei euch vorbeigeschickt im Naturhistorischen Museum in Braunschweig. Und was sie da alles erlebt hat, das hören wir jetzt.
In einer Halle stehen riesige Dinosaurier-Skelette. Eins steht in der Mitte und ist beinahe so groß wie ein Haus. Die Kinderreporter Mira, Maxa, Lena, Lotta, Nele und Jasper staunen.
Ist ziemlich groß, doppelt so groß wie ich.
Also ich hätte schon ein bisschen Angst, dass der mich hier zertritt oder sowas, also mir wehtut, weil er so groß ist und mich nicht sieht oder sowas.
Allerdings hat dieser 27 Meter lange Langhalsdinosaurier nicht im Harz gelebt, sondern in Amerika, erklärt die Museumspädagogin Bärbel Heise.
So, schaut mal hier.
Sie führt die Kinder durch die Ausstellungshalle zu einem anderen Dinosaurier-Skelett, auch ein Langhalsdino.
Also er hat einen sehr langen Schwanz und hat auch so einen sehr langen Hals.
Ich finde, er ist auch sehr klein.
Dieser Saurier hier, das ist Europasaurus holgeri. Als erwachsenes Tier ist nicht größer geworden, maximal so 8-9 Meter. Und diesen Saurier, den hat man bei uns ganz in der Nähe gefunden, nämlich im Harz.
8 oder 9 Meter vom Kopf bis zur Schwanzspitze gemessen. Der Harzer Langhalsdino Europasaurus holgeri war also ein Zwerg im Vergleich zu seinem großen Verwandten aus Amerika. Und das hat etwas mit dem Harz zu tun, wie er früher einmal ausgesehen hat, erklärt die Museumspädagogin weiter. Heute hört man in diesem Gebirge im Frühling den Kuckuck rufen, die Fichten rauschen im Wind und im Winter kann man rodeln und Skifahren. Aber als die Dinos dort lebten, sah es ganz anders aus. Es gab natürlich keine Kinder, aber eben auch keine Fichten und vor allem keine Berge.
Vor vielen, vielen Jahren, vor ungefähr 150 Millionen Jahren, gab es im Harz noch nicht ein Gebirge, sondern es war so eine Gegend, ja, so ein Flachmeer. Da gab es kleine Inseln und dort lebte eben Europasaurus. Und wenn man auf einer Insel lebt, dann hat man, wenn es eine kleine Insel ist, eben nicht so viel Platz.
Die Harzdinos sind also quasi geschrumpft. Natürlich nicht über Nacht, aber ganz allmählich haben sie sich über viele Jahrhunderte zu Dinosaurier-Zwergen entwickelt. Sie lebten im Harz in einer tropischen Dschungelwelt. Es war das ganze Jahr über mindestens 25 Grad warm und die Berggipfel haben als Inseln aus dem Wasser rausgeguckt. Wissenschaftler wissen das heute so genau, weil sie im Harzer Steinbruch auch versteinerte Muscheln, Fische, Schildkröten und sogar Zwergkrokodile gefunden haben. Aber das, was sie wirklich überrascht hat, war das Skelett der verzwergten Langhalsdinos. Experten auf der ganzen Welt waren deshalb total aus dem Häuschen, weil man sich bis dahin gar nicht vorstellen konnte, dass es Dino-Zwerge überhaupt mal gegeben hat.
Woher wisst ihr die Farbe des Europasaurus?
Da sage ich dir ganz ehrlich, die haben wir uns ausgedacht. Das Einzige, was man mal finden kann, ist ein Abdruck von der Haut. Kommt mal mit, das könnte ich euch hier drüben mal zeigen. Da sehen wir, es ist eine schuppige Haut gewesen. Man vermutet natürlich, dass solche Saurier wahrscheinlich sehr naturnahe Farben hatten, dass sie vielleicht so bräunlich waren oder Grüntöne hatten und nicht irgendwie quietschorange oder knalllila waren. Ne?
Denn wahrscheinlich wollten sich die Riesenechsen mit der Farbe eher tarnen als auffallen. Die Harzer Langhalssaurier waren friedliche Pflanzenfresser. Aber es gab auch gefährliche Raubsaurier im Harz. Von ihnen haben die Wissenschaftler Fußspuren in dem Steinbruch gefunden. Und in der Ausstellung steht auch ein Skelett von so einem gefräßigen Raubsaurier, dem amerikanischen Allosaurus.
Wir vermuten, dass der Allosaurus in diesem Inselgebiet irgendwann mal rübergekommen ist zu dem Europasaurus und hat ihn aufgefressen.
Wenn der jetzt noch leben würde, dann hätte ich ein bisschen Angst.
Mit den spitzen Zähnen und den Krallen.
Dinos können ja auch weiter den Mund aufmachen als wir.
Aber zum Glück sind die ja ausgestorben.
In der Ausstellung sind auch noch andere amerikanische Saurier zu sehen, weil die Wissenschaftler vermuten, dass sie wie der Allosaurus von Amerika über das damals noch flache Meer gewandert sind. Amerika war quasi nur einen Dinosprung vom Harz entfernt. Erst viel später drifteten die Kontinente wie riesige Eisschollen auseinander und es entstand die Welt, wie wir sie heute kennen.
Hört sich das tatsächlich noch an wie so ein kleiner, ja, verschüchterter Löwe. Nochmal. Jetzt nicht erschrecken, ihr Lieben am Radio. Ihr seid richtig bei Mikado, dem Kinderradio, hier auf NDR Info. Und heute geht's um Dinosaurier. Und deshalb haben wir gerade mal hier so ein bisschen geübt, wie Dinosaurier vielleicht geklungen haben mögen. Denn wir haben gerade in der Reportage schon gehört, ihr wisst nicht so richtig, ihr Forscher, ihr Dino-Forscher, Katrin, wie zum Beispiel die Haut aussah, welche Farbe so ein Dinosaurier hatte. Aber wisst ihr denn, wie so ein Dinosaurier geklungen hat? Weil wir haben ihn ja heute schon öfter mal gehört.
Wir haben ja keine Tonaufnahmen,
ja,
von
schade.
Damals. Genau. Aber es gab auch Dinosaurier, die hatten bestimmte Knochenstrukturen. Und da nimmt man an, dass sie durchaus zu trompetenartigen Geräuschen fähig waren.
Also im Prinzip nehmt ihr Rückschlüsse oder im Prinzip schließt ihr darauf, weil ihr wisst, wie die Knochen ausgesehen haben und was da theoretisch für Geräusche mit möglich gewesen wären. Okay. Dinosaurier in Norddeutschland, das ist unser Thema ja heute bei Mikado am Morgen. Und wir haben gerade schon gehört, in der Nähe von Goslar ist das Skelett eines Langhalsdinosauriers gefunden worden, der so besonders ist, weil er eben so viel kleiner ist als seine Vorfahren. Sag nochmal ganz kurz, was ist das für dich Interessante daran?
Das für mich Interessante daran liegt eigentlich, dass von solch großen Tieren, die bis zu 30 Meter oder mehr von der Größe her waren, dass es auch so kleine, kleingebliebene Tiere gibt oder kleingewordene.
Katrin, warum war das denn für Forscher so eine wahnsinnige Sensation? Kannst du das nochmal erklären?
Man hat schon lange vermutet oder es gab schon Vermutungen, dass es verzwergte oder ja kleingewordene, das ist eigentlich das Richtige, Sauropoden oder Langhalsdinosaurier gegeben hat. Aber gerade bei Europasaurus konnte man es wirklich nachweisen anhand der Knochenstruktur, die man untersucht hat im Dünnschliff. Das sind ganz fein geschnittene Knochenscheiben. Und da war zu sehen, dass der Knochen Wachstumsstreifen hat.
So wie beim Baum, bei so einer Baumrinde. Genau, da kann man das ja auch, glaube ich, sehen, ne?
Genau.
Wie alt der Baum ist sozusagen.
Ja, genau, so ähnlich. Und da hat man gesehen, dass der Europasaurus ausgewachsen war. Dass man kein Jungtier gefunden hat. Obwohl das kleine Knochen waren, aber die Knochen wiesen darauf hin, oh, Langhalsdinosaurier. Gut, das sind klein und zählig, ist eher ein Jungtier, aber nein. Der Dünnschliff hat es gezeigt, oder der Knochen, es war ein erwachsenes Tier.
Ich stelle mir das gerade vor, ihr habt die ganzen Knochen auseinandergesägt, aber das habt ihr nicht getan, oder? Ihr habt die nicht komplett zersägt, den
Dinosaurier. Nein, nicht komplett, es wurden Proben genommen.
Okay, das sind ganz, ganz kleine, ne? Genau. Aber ich glaube, es wurden ja auch noch andere Fossilien dort gefunden, ne? Nicht nur dieser eine Saurier, oder?
Genau, man hat auch Überreste von Krokodilen oder von einer Babyschildkröte gefunden, von einem Zwergkrokodil, aber auch von Flugsauriern.
Ah, das sind die mit den großen Flügeln, oder? Was sind Flugsaurier? Sag das nochmal, Benedikt.
Flugsaurier sind generell Echsen, die Zehen, also bei uns heute die Finger, weiterentwickelt haben, dass sie länger geworden sind. Und das Mark, was normalerweise im Knochen drin ist, ist verschwunden. Also das ist hohle Knochen, damit leichter.
Ah, okay.
Und zwischen den verlängerten Fingern und dem Körper haben sie dann eine Haut gebildet, das sie dann getragen hat auf der Luft.
Und dann sind die im Prinzip wie Fledermäuse, kann man das so sagen, geflogen oder wie Vögel oder wie kann man sich das vorstellen?
Also nicht wie Vögel.
Weil sie keine Federn hatten,
genau.
Ne? Ja, aber dann schon so mit großen Schwingen wahrscheinlich so über die Welt geflogen. Jetzt habe ich schon den Stuhl hier umgehauen, weil ich es nachgemacht habe hier mit meinen Armen. Nein, aber Benedikt, hast du dir eigentlich schon mal den Europasaurus angeschaut?
Ja, tatsächlich habe ich mir schon mal ein Skelett angeschaut und Fotografien davon.
Also aber in Braunschweig warst du noch nicht?
Nein, in Braunschweig war ich noch nicht. Das höre ich auch zum ersten Mal, dass heute die Ausstellung da ist.
Also hast du was vor die nächsten Tage,
ja,
oder?
Genau.
Musst du mal hin.
Ja.
Wir sprechen gleich noch weiter drüber, auch über das, was du uns mitgebracht hast, Benedikt. Ich sehe nämlich schon ganz viel da auf dem Tisch liegen. Und auch Katrin hat noch die ein oder andere Überraschung für uns dabei.
Wer hat riesengroße Füße, wer einen riesenlangen Hals? Wer ist riesengroß wie Bäume, über 20 Meter breit? Die lebten lang, bevor es uns gab, sind fast so alt wie Blitz und Wind. Kein Mensch hat jemals sie getroffen, denn das war vor unserer Zeit. Das sind die Dinosaurier, die gibt es leider gar nicht mehr. Das sind die Dinosaurier, die liefen einfach frei herum. Frag mich nicht, warum.
Schreckliche Echsen, das bedeutet der Begriff Dinosaurier und in der Tat sind die Giganten der Vergangenheit ganz schön gruselig, finde ich, aber auch extrem spannend. Und bei Mikado am Morgen machen wir uns heute auf die Spur der Dinos, die es sogar auch in Norddeutschland gab. Benedikt, wie ist das eigentlich bei dir? Findest du jetzt auch diese gigantisch großen, fleischfressenden Dinos am spannendsten? Da fällt mir sofort der Tyrannosaurus Rex ein, den viele Leute kennen mit diesen großen, spitzen Zähnen und den Klauen. Oder welcher ist so dein Lieblingsdinosaurier?
Also, mein Lieblings-Theropode, also Fleischfresser, ist auf jeden Fall der Carnotaurus, den ich auch am spannendsten finde.
Der heißt wie?
Carnotaurus.
Übersetzt
bedeutet das fleischfressender Stier.
Okay. Sah der so aus wie ein Stier oder woher
Nein,
kommt das?
Nein, es liegt an seinen zwei Hörnern, die er direkt über den Augen trug. Die haben ihn dann halt wie ein Stier aussehen lassen. Daher auch der Name Fleischfressender Stier.
Und was genau fasziniert dich ganz besonders an diesem Tier?
Also ein bisschen fasziniert die Größe des Tiers.
Wie groß war der denn? Erzähl mal.
So, die Größen waren immer so 8 Meter so in der Länge ungefähr und 4-5 Meter in der Größe.
Also in der Höhe meinst du so,
also
vom Boden sozusagen. Also
ja.
Ein richtig großer Stier auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Und wo ist dir der zum ersten Mal begegnet?
Tatsächlich habe ich den das erste Mal bei Wikipedia gefunden.
Aber hat dich das so besonders angesprochen, weil der so aussieht, wie er aussieht, weil der spannend aussieht oder weil der Fleischfresser war? Oder?
Also wie gesagt, die Größe finde ich spannend, wo er gelebt hat und die Farbe der Knochen. Ist so ein leicht schwarzer bis tiefschwarzer Ton.
Die Knochen sind schwarz?
Ja.
Wie kommt das denn?
Das liegt daran, weil gehen wir jetzt mal von der Kreide aus, in der Zeit, in der er gelebt hat, war viel Asche wegen den großen Vulkanen und schwarze Sand. Alles war dann halt gegeben. Und wenn ein Tier von der Art dann verstorben ist, und dann verrottet ist, als dann die Knochen da lagen, haben der schwarze Asche, Rauch und alles da das organisch ersetzt.
Und das sieht bestimmt ganz spannend aus, ne? So ein Dinosaurier mit schwarzen Knochen. Okay. Du hast ja sogar einen Fußabdruck von einem Allosaurus zu Hause, habe ich gehört.
Ja.
Was ist das für einer?
Allosaurus ist ein Fleischfresser aus Amerika, der dann halt hier übergesetzt hat nach Deutschland, wo er auch mit dem Europasaurus dann zusammengelebt hat im Jura von ungefähr.
Du sagst übergesetzt, der hat sich aber nicht in ein Boot gesetzt und ist rübergefahren,
nein.
Oder?
Also, wie schon gesagt, das Meer war damals noch relativ flach und dann ist er halt übers Meer hierher gelaufen.
Okay.
Hat dann mit dem Europasaurus ungefähr 140 Millionen Jahre vor unserer Zeit zusammengelebt.
Und sag mal, wie kommst du denn zu diesem Fußabdruck überhaupt?
Also es ging los über meine Oma. Ich hatte vor ein paar Jahren dann Kommunionsunterricht und dann auch bald Kommunion. Und dadurch hat meine Oma gesagt, ja, ich möchte irgendwas Schönes schenken. Und da haben wir gedacht, ja, ich mag ja Fossilien. Und dann sind wir los, haben im Internet gesucht. Und dann sind wir auf den Dinosaurierpark Münchhagen wiedergekommen, wo ich auch öfters manchmal bin. Also waren wir auch da und haben uns dann erkundigt, ob die Fossilien verkaufen würden. Und so haben sie uns dann erstmal einen Megalodon-Zahn angeboten.
Was für einen Zahn?
Also ein Megalodon-Zahn. Das ist ein Haizahn in etwas Übergröße.
Ein Haizahn, okay.
Ja.
Eines prähistorischen Haies sozusagen.
Ja.
Eines ganz, ganz alten.
Mhm. Der wurde uns angeboten und eine Iguanodon-Spur ist ein Pflanzenfresser, auch aus dem Jura.
Und eine Spur heißt, da ist so ein Fußabdruck drin.
Ja, oder? Also es gibt ja einmal das Negativ und einmal das Positiv, wo er einmal reingetreten ist und das wurde ja dann mit Sedimenten und alles verschüttet. Und wenn man dich spaltet, dann nimmt man ja auf einer Seite den Fußabdruck, wie er reingetreten ist und auf der anderen, wo der Eindruck ist, wo es reingetreten wurde.
Das heißt, es gibt zum Beispiel, wenn man einen Fußabdruck gemacht hat, kann man den auffüllen, zum Beispiel mit Gips oder so, dann hat man die Form des Fußes, ne?
Ja.
Oder? Und ansonsten hat man aber auch noch das, wo er reingetreten ist, selbst.
Ja.
Okay. Und das, was er wo er reingetreten ist selbst, das hat man dir angeboten?
Mir wurde angeboten, wo er reingetreten ist, also der Fuß.
Der Fuß selber, der Fuß, so ein Abdruck aussieht. Von dem Fuß.
Ja.
Okay. Ah, mhm. Oh, wow, okay. Ist das deine Hand, die du daneben
gelegt
hast?
Ja, das ist meine
Hand. Er hat nämlich ein Foto dabei und hat seine Hand daneben gelegt. Und das heißt, der Fußabdruck ist wie groß? Größer als deine Hand?
So anderthalb Mal meine Hand.
Okay, okay. Und das ist dieser
Allosaurus, ja.
Dieser Fleischfresser.
Ich habe auch noch den wissenschaftlichen Befund dazu bekommen. Den habe ich heute leider nicht mit. Also zu dem
Was steht da so drin? Also du musst jetzt nicht die Details sagen, aber warum braucht man einen wissenschaftlichen Befund?
Was also heißt das? Erstens, dass er echt ist, also nicht gefälscht.
Mhm.
Und dass es von einem Wissenschaftler, der das gefunden hat, auch zertifiziert ist. Also für sowas braucht man das auch und dass einem der Fußabdruck gehört.
Es gibt ja sicherlich im Internet auch Fälschungen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ne? Da wird es wahrscheinlich viele geben,
ja.
Oder? Ist das so?
Genau.
Und du hast sozusagen einen Zettel dazu bekommen von dem Dino-Park, dass das wirklich ein echter ist.
Ja, so also das Echtheitszertifikat.
Sagt mal, ihr Lieben, was kann man denn aus so einem Fußabdruck eigentlich alles herauslesen? Warum ist das so wichtig für Forscher, auch so einen Fußabdruck zu haben?
So ein Fußabdruck oder eine Fährte ist natürlich sehr spannend, weil man darüber tatsächlich schon einmal sehen kann anhand des Abdruckes, was war das für ein Tier. Denn Raubsaurier haben ja diese ganz charakteristischen Fußabdrücke mit den drei Zehen. Und aber Sauropoden, die hatten ja viel flachere Füße. Genau,
ne?
Das sind die Pflanzenfresser. Die haben viel flachere Fußabdrücke hinterlassen. Und gerade beim Dinopark, da hat man eben auch die, wie Benedikt schon sagte, Fährten von Iguanodons gesehen und dann durchaus lange Spuren, wo man gesehen hat, das waren Herdentiere, weil das mehrere Fußspuren auch durcheinander waren, die sich überkreuzt haben. Also es ist schon sehr spannend, wenn man Fährten findet.
Ich habe gehört, man kann auch daraus ablesen, wie schnell so ein Dino laufen kann oder gelaufen ist. Ist
genau.
Das richtig? Wie geht denn sowas?
Also vereinfacht gesagt, umso weiter der Abstand zwischen den Fährten, umso schneller ist das Tier gerannt, also gelaufen.
Das machen wir ja auch, ne? Wenn wir rennen, machen wir größere Schritte. So ist es, ne? Oder?
Genau.
Mhm. Katrin, es gab ja nicht nur große fleischfressende Saurier, sondern eben auch andere. Du hast uns, glaube ich, auch ein paar unterschiedliche Teile von toten Sauriern mitgebracht, oder?
Ja, Abgüsse zum Beispiel. Ich habe eine, zum Vergleich, eben ein Zahn von Tyrannosaurus Rex mitgebracht.
Das ist ja mein persönlicher Lieblingsdinosaurier, weil das ist dieser ganz große, den man auch aus Filmen schon kennt. Und dieser Zahn, das müssen wir mal ganz kurz sagen, ist so fast so groß wie unsere 1 Liter Wasserflasche hier, die wir hier stehen haben. Ein Riesenzahn, oder? Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, der hatte auch mehrere in seinem Gebiss, ne?
Ja.
Oder? Und der ist, das ist aber jetzt kein echter Zahn, oder?
Nein, das ist auch eine Nachbildung, genau, eine Replik.
Mhm.
Und dann habe ich noch ein Foto von einem im Vergleich von Europasaurus, einen Zahn von einem Pflanzenfresser. Denn man sieht einfach eben einen Zahn von einem Fleischfresser, eben vom T-Rex, ist groß und spitz und scharfkantig, dolchartig. Also damit konnte er wirklich ordentlich zubeißen und
das möchte man lieber nicht
die Hand. Nee, genau, das möchte
nicht
man
die Hand
lieber
ins Maul
nicht.
Halten.
Nein.
Nein, auf gar keinen Fall.
Genau. Wenn ein Pflanzenfresser hat schlanke Zähne und teilweise plattförmige Kronen, womit sie Pflanzen abzupfen konnten.
Beschreib doch mal ganz kurz das Foto, was Katrin mitgebracht hat. Wie sieht denn der
Zahn
aus? Das
ist eine menschliche Hand, wahrscheinlich von einem Erwachsenen.
Ja, genau.
Gut. Und der Zahn ist ungefähr mit Wurzel.
Ja.
Ungefähr so groß wie die, ein bisschen kleiner als die Handfläche von einem Erwachsenen.
Also noch kleiner als eigentlich ein kleiner Finger, ne? Also total
ja,
kleiner Zahn. Im Gegensatz zu dem vom T-Rex hier, der hier auf unserem Tisch steht, der richtig, richtig groß ist.
Und charakteristisch für Pflanzenfresser sind halt stiftartige Zähne.
Warum?
Zum besseren Abrupfen von Farnen, Pflanzen. Okay. Sind halt charakteristisch dafür.
Die konnten damit einfach besser diese Ruckbewegung machen.
Es macht ja keinen Sinn, wie jetzt beim T-Rex so scharfe Zähne und große Zähne zu nehmen, wenn sie mit einem Busch ausreißen wollten. Ich glaube, genau. Das ist danach eher nicht so praktisch.
Sagt mal, ihr Lieben, könnt ihr mir mal sagen, woran erkennt man denn eigentlich, ob so ein Fossil, ein Abdruck zum Beispiel oder ein Zahn oder sowas echt ist oder nicht?
Das ist in der Tat sehr schwierig, je nachdem, wie gut der Abdruck gemacht ist. Bei diesem hier sieht man das schon sehr deutlich, wenn zum Beispiel so eine Spitze angeschlagen ist, dass der angefärbt ist. Das ist natürlich beim Gestein nicht so.
Wir sind mittendrin im Dinosaurier-Forscherfieber hier bei Mikado am Morgen und meine Gäste sind Benedikt und Katrin Hühne. Sie ist Geologin und Paläontologin und forscht auch zu Dinosauriern. Also alles echte Dino-Fans und auch Experten. Wir haben ja gerade schon gelernt, dass Fossilien wie die Zähne oft mit dem Stein verbunden, also regelrecht davon umschlossen sind, ne? Und du und deine Wissenschaftskollegen, Katrin, die müssen also ganz vorsichtig ja dann irgendwie da ran, ne? An dieses Fossil, oder?
Wenn man das bei sich in der Werkstatt hat, das Fossil, dann wird ganz vorsichtig angefangen zu, man nennt es präparieren, zum Beispiel mit einer Nadel oder mit einem kleinen Stichel. Da gibt es welche, die sich ganz schnell bewegen können durch Druckluft. Das geht ganz schnell und damit kann man ganz vorsichtig kleine Gesteinsbröckchen Schicht für Schicht abtragen.
Um dann endgültig an das heranzukommen, was da nämlich drin steckt. Und du hast es schon ein bisschen angedeutet und wir erfahren jetzt noch genau, wie das geht, denn unsere Mikado-Reporterin Carmen, die war ja im Naturhistorischen Museum in Braunschweig und da hat sie sich das auch nochmal ganz genau erklären lassen.
Im Museum gibt es eine kleine Werkstatt. Dort schauen die Kinderreporter Mira, Maxa, Lena, Lotte, Nele und Jasper dabei zu, wie Frank Roscher vom Museum einen fußballgroßen Steinbrocken bearbeitet. Er hat einen sogenannten Druckluftmeißel in der Hand, der aussieht wie ein vibrierender Stift. Und so hört er sich an.
So wie ein Zahnarzt, Dora halt.
Ich bin Zahnarzt.
Oder, naja, er war mal Zahnarzt, denn jetzt ist er im Ruhestand und hat Zeit und Lust, im Museum auszuhelfen. Aber als ehemaliger Zahnarzt kann Frank Roscher natürlich gut mit dem Gerät umgehen. Denn das Freilegen des Knochens aus dem Steinbrocken vor ihm funktioniert so ähnlich wie Zahnstein entfernen oder bohren.
Und wie lange arbeiten Sie an so etwas?
Da dieses Gestein sehr hart ist, das dauert ewig. Also nehmen wir hier einen Druckluftmeißel mit Druckluft betrieben, wie es der Name sagt. Und hier kann ich das Material abtragen.
Eine sehr mühsame Arbeit, die Jahre dauern kann. Und dann müssen die freigelegten Knochen auch noch wie ein Puzzle zu einem ganzen Skelett zusammengesetzt werden, wenn man denn überhaupt alle Knochenpuzzleteile findet. Gesucht wird danach oft in Steinbrüchen, sagt der Museumsleiter Ulrich Joger.
Dinosaurier, die sind bei uns sehr selten. Na, ihr wisst ja alle, die Dinosaurier, die haben vor langer Zeit gelebt. Also müsste das ein Steinbruch sein aus der Zeit der Dinosaurier. Und in diesen Steinen hat man eine Chance, dass man auch mal einen Dinosaurierknochen findet oder einen Zahn oder, wenn man ganz, ganz viel Glück hat, sogar ein ganzes Skelett.
Ich sehe hier ein Bild. Sind Sie das?
Ja, das bin ich mit meiner Mannschaft. Wir holen hier gerade einen Saurier, also ein Fischsaurier, aus seinem Steinbruch heraus, wo wir ihn gefunden haben. Dann wird er mit einer Gipshülle stabilisiert oder mit Kunststoff und dann kann man ihn rausholen.
Der Museumsleiter hat selbst schon mehrere Dinosaurierknochen gefunden und ausgegraben. Sogar in Afrika hat er ein Skelett entdeckt.
Da haben wir natürlich sofort gebuddelt, erstmal wie die Blöden. Ne? Bei größter Hitze, das war dann wie ein Fieber, bis die Sonne so tief stand, dass man nichts mehr sehen konnte. Angst gehabt in der Nacht, dass jemand kommt und das klaut oder so. Haben wir sogar Wachen aufgestellt. Ja.
Die Kinderreporter staunen nicht schlecht. Einige haben zwar selbst schon mit dem Hammer im Steinbruch nach Fossilien gesucht, aber bisher leider noch keinen Dino gefunden. Wie sich so ein Knochen anfühlt, wollen sie aber trotzdem gerne wissen. In der Ausstellung kann man einen anfassen, einen echten. Er ist so groß wie ein menschliches Bein.
Wie Holz. Plastik.
Plastik.
Ich finde, es ist schon so ein bisschen wie Stein.
Irgendwie so.
Ist das ein
Holzartig,
echter?
Nur so ein bisschen glatter.
Also, sehr cool.
Jetzt wollen sie am liebsten sofort selbst nach Dinos suchen, so wie Ulrich Yoga. Denn man kann tatsächlich noch welche finden, zum Beispiel im Harz.
Ihr hört Mikado am Morgen, Kinderradio auf NDR Info. Und jetzt haben wir gerade so ein bisschen gehört, wie diese Fossilien freigelegt werden. Ist ja irgendwie ganz spannend. Und so können sie dann ja wahrscheinlich auch in eure Ausstellung, oder? Wenn sie so gereinigt sind und wieder da sind, wie sie mal aussahen?
Genau.
Okay. Sag mal, kennt eigentlich jemand von euch diese wahnsinnige Geschichte von der Engländerin Mary Anning?
Nein.
Ein bisschen.
Du hast den Namen schon mal gehört.
Ja.
Und weißt du, warum ich das erzähle? Weil ich das total spannend finde. Ich habe das gelesen in der Vorbereitung hier zu der Sendung. Die ist nämlich genauso alt gewesen wie du, Benedikt, 12, als sie ihren ersten Dinosaurier gefunden hat. Und das im 18. Jahrhundert in Großbritannien. Und ich habe gelesen, sie hat das Skelett eines Ichthyosaurus gefunden. Sag mal ganz kurz, Benedikt, du kennst bestimmt sofort,
ja,
was das für einer ist.
Zum Beispiel ein Skelett davon steht im Landesmuseum Hannover. Ichthyosaurier sind artige, fischartige Dinosaurier mit besonders großen Augen.
Okay.
Haben auch im Jura großteilig gelebt, auch in der Nordsee, also im Nordseebereich hier.
Ah, dann passt das ja irgendwie, ne, mit Großbritannien ganz gut zusammen. Und wie gesagt, ich habe gesagt, mit 12 Jahren hat sie den gefunden und das war damals der allererste, den man sozusagen komplett, also das komplette Skelett gefunden hat. Irgendwie ganz spannend, oder? Passiert sowas heutzutage eigentlich noch, dass man ganze Skelette findet oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Ja, es passiert auf jeden Fall noch. Also ganze Skelette sind auf jeden Fall selten, aber in der Nähe von Braunschweig haben wir zwei Grabungsstellen und da wurden auch Ichthyosaurier gefunden.
Okay, aber da grabt ihr ja auch tatsächlich nach, weil ihr auch wisst, dass da was sein könnte. Aber so wie Mary Anning das gemacht hat, die hat das irgendwie durch Zufall, glaube ich, entdeckt. Passiert sowas denn auch noch? Dass man mal, durch einen Steinbruch geht oder so und plötzlich da was findet?
Und so passiert es eigentlich meistens.
Ja, wirklich?
Ja, genau. Denn zum Beispiel Europasaurus wurde ja auch eher durch Zufall gefunden. Man wusste nicht, dass da diese Knochen liegen in einer bestimmten Schicht, sondern es war ein Zufallsfund von eben Holger Lüttke, der den ersten Zahn gefunden hat.
Und deshalb auch dieser etwas komische Name.
Genau.
Ne? Holger ist, glaube ich, der Vorname.
Holger, genau.
Und dieser Dinosaurier wurde irgendwie auch nach ihm benannt.
Ja,
ne?
Europasaurus Holgeri, genau.
Holgeri. Also quasi, das übersetzt, glaube ich, ist ja Latein, ne? Übersetzt von Holger.
Ja.
Oder?
Genau. Holgers Echse aus Europa.
Holgers Echse aus Europa. So entstehen diese doch manchmal sehr speziellen Namen. Macht denn einer von euch das auch noch, so durch den Steinbruch wandern und Dinge suchen? Macht ihr das?
Ja.
Ich auch, ja.
Ja?
Ja.
Okay, das klingt spannend. Darüber reden wir gleich. Für euch kommt jetzt erstmal Katy Perry und dann will ich hören, was ihr so im Steinbruch findet. Klingt irgendwie besser als das, was wir so eben probiert haben mit unserem Brüllen, oder? Ihr seid richtig bei Mikado am Morgen, Kinderradio auf NDR Info. Und heute geht's um Tiere, die viele von uns total faszinieren, also mich eingeschlossen, Dinosaurier. Jetzt haben wir gerade gehört, wie unglaublich mühsam so etwas ist, Fossilien zu präparieren. Benedikt, du hast mir gerade erzählt, du gehst relativ regelmäßig in Steinbrüche und suchst selbst nach Fossilien. Was hast du denn bisher so gefunden? Erzähl mal.
Also ich habe allerlei gefunden, zum Beispiel Ammoniten, das sind damalige so Kopffüßer, sage ich jetzt mal, so Oktopus.
Also ja, ein Oktopus ist das?
So, genau, so Tintenfischartige Tiere.
Die damals gelebt
haben. Ja. Genau.
Die hast du im Steinbruch gefunden?
Also versteinert natürlich.
Ja, nee, schon ja. Klar. Aber so, wie findest du die denn?
Manchmal gucken die einfach aus der Erde raus.
Echt?
Ja, kannst du ja nur einfach absammeln. Oder man muss einfach halt mal so was bewegen. Also einfach mit dem Hammer daran.
Das heißt, du gehst da richtig klopfen?
Ja.
Cool. Und würde ich sowas auch finden können oder muss man da schon einen geschulten Blick dafür haben? Muss man schon wissen, wonach man sucht, so ein bisschen?
Es ist halt schon ratsam, dass man weiß, was man sucht.
Aber die groß und kann man das sofort erkennen, dass das was ist, Katrin? Oder muss man da schon wissen, wohin man guckt?
Nein, also wenn man in an entsprechenden Orten ist, dann sieht man das durchaus. Also zum Beispiel gibt es Schichten, wo man weiß, dass da sehr viele Sachen drin sind, zum Beispiel Ammoniten. Und dann sieht man das auch, wenn man keinen geschulten Blick hat.
Boah, ist ja total
muss
spannend.
Man ab und zu mal eine Gesteinsplatte aufspalten und dann sieht man eben einen Abdruck, der so ähnlich aussieht wie eine Schnecke. Das sind aber dann meistens Ammoniten.
Darf man das denn einfach? Darf man denn eigentlich einfach in solchen Steinbruch rumhacken?
Eigentlich nicht.
Okay, also da muss man schon gucken.
Muss man schon gucken.
Muss man eine Erlaubnis haben. Genau.
Ja, es gibt manchmal auch private oder auch manche. Genau. Ich war jetzt mal in einem, da habe ich auch sehr gut Funde gemacht. Von montags bis freitags sind da Sprengungen.
Ja,
und dann das Wochenende ist da dann frei. Also man muss sich da anmelden bei einem Pförtner, der gibt dann Papiere, dass man rauffahren darf. Dann kann man halt, wenn da gesprengt wurde, wieder Sachen gut finden.
Und das ist wahrscheinlich genau, wollte ich gerade sagen, wenn da gesprengt wurde, sind ja wahrscheinlich neue Steinschichten freigelegt. Dann ist die Chance groß, da was zu finden.
Ja.
Okay. Du hast ja auch was mitgebracht, glaube ich,
ja.
Ne? Einen Fund. Was ist denn das, was da in deiner Tüte
das
so steckt?
Das sind Donnerkeile, also einen großen Donnerkeil und 4-5 kleine habe ich dabei.
Was sind Donnerkeile?
Donnerkeile sind Kopffüßer gewesen, zum Beispiel.
Also auch sowas wie ein Tintenfisch wieder?
Ja,
genau.
Okay, sowas ähnliches wie der Ammonit.
Ja, sowas ist das denn in der Art.
Aber jetzt sehe ich nur im Prinzip eine keilförmige Versteinerung und da
halt
sind keine, mir fehlen die Fangarme so ein bisschen.
Ungefähr, also die Fangarme sind ja aus organischen Material gewesen, die sind dann verrottet in einer Zeit.
Ah, okay. Und der Kopf sozusagen ist aus Knochen, kann man das so
also
sagen?
Also da, wo so
der
ungefähr
Kopf
die
selber nicht, aber also der Donnerkeil ist quasi eine Teil des Skeletts von dem Tier.
Ja.
Und das Tier war aber drumherum, das ist innen drinne gewesen, der Donnerkeil, das ist ein Innenskelett.
Okay, das steckt sozusagen Teil,
in dem
Tier drin.
Zur Stabilisation
ja.
des Tieres, aber es hat jetzt ist kein Teil des Kopfes.
Und den hast du da in so einem Steinbruch gefunden?
Ja, den habe ich in einem Steinbruch gefunden.
Und wie fühlt sich das an, sag mal, wenn du sowas findest?
Also wenn man solche Donnerkeile, die findet man relativ oft. Nach einer Zeit ist das nicht mehr so. Wenn man zum Beispiel Knochen findet, habe ich auch schon öfteren gefunden. Das ist dann schon wieder eine größere Sache, weil die sind ja halt seltener und nicht so oft zu finden.
Kommen da Forscher bei dir klopfen, sag mal, und sagen, hey, ich habe gehört, du hast da ja gerade so einen richtig tollen Fund gemacht, so einen Knochen haben wir noch nicht. Gibt's
Nein,
sowas?
Tatsächlich hat meine Oma mal ein Mammutknie gefunden.
Was? Ein Mammutknie?
Ja.
Ein Knie eines riesigen, riesigen Mammuts?
Ja. Die haben dann beim Landesmuseum Hannover angerufen und haben gesagt, dass sie das denn, ob sie das haben wollen. Und haben sie gesagt, nee, davon haben sie einen Keller und das habe ich jetzt bekommen.
Also die hatten genug Mammutknie.
Ja.
Knie.
Ja.
Und jetzt erzähl mal, deine Oma geht auch in den Steinbruch und klopft da.
Nein, meine Oma nicht.
Nach Fossilien?
Meine Oma und ich sind mehr so, die dann zusammen kaufen gehen. Also wir gehen dann mehr kaufen. Ja.
Aber das hat sie gefunden, hast du gesagt?
Ja, das hat sie bei einer Grabung gefunden. Die war früher bei einer Autobahn, also bei einem Bauamt.
Mhm.
Und da haben die halt öfters sowas gefunden.
Ah, okay, weil sie dann da sowieso graben mussten und dann ist sowas sozusagen zutage gekommen.
Ja.
Ist ja irgendwie total spannend. Ich habe von Kollegen gehört, die mit dir auch vorher schon gesprochen haben, vor der Sendung, dass du überlegst, auch mal in die Normandie, also nach Frankreich zu reisen.
Ja, wollte ich mal.
Was ist da los? Warum willst du das machen?
In der Normandie, also in Frankreich, so in der Küstenregion, sind überall gute Fossilien vorkommen, also auf Felsen und wo alles denn drin versteinert ist. Und das bröckelt ja irgendwie mal ab. Und wenn man die dann teilt oder wenn da was drauf ist, kann man das dann abnehmen oder mitnehmen komplett, dass man dann auch da neu findet. Also ist auch fossilienreich so die Ecke.
Und woher weißt du sowas eigentlich?
Sehr viel übers Hören, Lesen. Also
du liest tatsächlich auch ganz viele Bücher darüber zum Beispiel?
In letzter Zeit komme ich nicht so oft zum Lesen, wegen halt Lernen und so.
Ja.
Aber wenn ich da mal Zeit habe und sowas dann zu machen, dann mache ich das auch mal.
Und diese Normandie-Reise, die steht an tatsächlich oder überlegt ihr das
momentan? Ich überlege noch mit meiner Oma da mal hinzufahren. Ist genau wahrscheinlich noch so eine Sache wie mit dem Naturkundemuseum Frankfurt. Wir wollen immer hinfahren, kommen aber nicht dazu.
Nach Frankfurt möchtest du, nach Braunschweig möchtest du jetzt auch, ne?
Ja.
Und nach in die Normandie. Ja, ja, da steht ja viel an in den Sommerferien auf jeden Fall.
Ja.
Katrin, wie ist es eigentlich bei dir? Machst du das auch in deinem Urlaub oder in deiner Freizeit? Bist du dann auch schon mal so unterwegs und gräbst ein bisschen?
Im Moment seltener. Ich war während des Studiums natürlich häufiger unterwegs, aber im Moment selten. Und ansonsten eben vom Museum aus grabe ich auch bei unseren Grabungsstellen teilweise mit.
Mensch, wir haben gesagt, die Ausstellung geht noch bis Juli, richtig?
Ja, bis zum 23.
Und welche Sachen gibt es sonst noch in der ständigen Ausstellung eigentlich neben diesen Dino, neben dieser Dino-Ausstellung? Was kann man noch sehen?
Also wir haben ganz viele unterschiedliche Schädel, eben auch von Fleischfressern und eben aus Amerika, dann eben die Schaupräparation, dann haben wir einen kleinen Kinofilm laufen mit Informationen zur Lebensweise von Europasaurus.
Bei der Schaupräparation kann man eben zugucken,
genau,
wie präpariert wird.
Genau, wie präpariert wird. Genau, da sitzen dann Leute, denen man auf die Finger schauen kann, wie präpariert wird.
Sehr schön. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr beide hier wart, heute bei uns im Mikado-Studio. Man hat gemerkt, man sieht das auch an den Augen, die strahlen, wenn ihr über Dinosaurier sprecht. Das ist richtig euer Thema. Vielen Dank, dass ihr uns davon so viel erzählt habt. Also, kommt gut nach Hause. Tschüss.
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 Wenn ihr jetzt so richtig Lust bekommen habt, euch über Dinosaurier zu informieren, das geht zurzeit, habt ihr gehört, im Naturhistorischen Museum in Braunschweig oder aber jederzeit im Dinopark in Münchehagen oder auch im Naturpark Dinosaurierland auf Rügen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Internetseite. Klickt einfach mal vorbei, ndr.de/mikado. So, und jetzt haben wir noch einen Filmtipp für euch. Vielleicht habt ihr im Kino oder auf DVD Ups, die Arche ist weg gesehen. Dieser Animationsfilm hat vielen Kindern sehr gut gefallen, weil so lustige, bunte Fantasietiere mitspielen. Vom selben Regisseur, dem Hamburger Tobi Genkel, läuft nun ein neuer Animationsfilm im Kino, der euch auch Spaß machen könnte. Er heißt Überflieger und die Helden sind diesmal Vögel. Carlotta und Florentine haben sich den Film für euch schon mal angeschaut.
Also es geht um einen kleinen Spatz, der seine Eltern verloren hat und er wird halt von einer Storchmutter aufgenommen.
Ja, wer bist du denn?
Richard.
Hallo, mein kleiner Richard. Und ich heiße Aurora.
Also Richard konnte zuerst ganz gut bei den Störchen leben, aber der Vater hat immer gesagt, dass er nicht in den Süden ziehen kann, weil er nicht so stark ist wie die Störche und so nicht so lange Flüge durchstehen kann.
Aurora, hätte es dir schon früher sagen müssen.
Ja gut, und was?
Du bist ein kleiner Spatz, Richard. Du kannst nicht mit uns nach Afrika fliegen. Du gehörst hierher zu den anderen Spatzen.
Das will Richard auf keinen Fall auf sich sitzen lassen. Er selbst hält sich nämlich für einen Storch.
Gut, ich habe kurze Beine und einen ziemlich kleinen Schnabel. Aber ich bin ja auch noch ein ganz junger Storch. Nicht mehr lange, dann bin ich mindestens so groß wie ihr. So groß und so stark. Du wirst schon sehen.
Warte!
Ich werde es euch allen zeigen.
Ein mutiges Kerlchen, das merkt man schon. Und so fliegt er auf eigene Faust los nach Afrika. Er würde allerdings nie dort ankommen, wenn er unterwegs nicht ein paar Freunde fände, die ihm helfen würden. Da gibt's zum Beispiel eine schrullige Zwergeule namens Olga, die am liebsten mit sich selbst redet. Und noch andere schräge Vögel, die den Kindern sehr gut gefallen haben.
Meine Lieblingsfigur ist Kiki, weil der ist so ein gelber Wellensittich, der tanzen möchte, aber nicht fliegen kann und total Höhenangst hat.
Kiki La Spree, Disco-Wellensittich Fantastique, Botschafter der Glitzerwelt. Ich lehre an der Universität.
Lavalogie.
Mir hat Kiki und Richard am besten gefallen. Kiki, ich fand toll, dass er immer ins Fernsehen kommen wollte und ein Superstar werden wollte. Und Richard, weil er sich einfach traut, weil er die Abenteuer einfach durchsteht.
Ich hab das im Blut. Klar schaffe ich das nach Afrika. Kann ja nicht so schwer sein. Man muss ja nicht mal einen Ozean überqueren.
Also was auch meine Lieblingsfiguren waren so diese Tauben, die immer auf den Stromleitungen saßen und dann immer so mit dem Internet verbunden waren. Das fand ich echt lustig.
Also, wenn ihr Animationsfilme gerne mögt, dann seid ihr in den Überfliegern richtig, finden Carlotta und Florentine.
Es gibt sehr viel zu lachen. Der Film ist auch sehr lustig. Ich musste auch lachen, als Olga mal so viele Selbstgespräche geführt hat.
Ah, verstehe. Die Eule ist ein wenig tüdelü.
Tüdelü? Wer?
Und er hält auch so ein paar Überraschungen bereit. Ich fand ihn auch sehr spannend.
Insgesamt finde ich ihn sehr schön und eigentlich für jede Altersstufe. Für meine Eltern war es auch total lustig.
Am Ende ist eigentlich alles ganz gut und ich finde ihn wunderschön.
Das war Mikado am Morgen für heute. In der Regie war für euch Marion von Klarenau dabei und an den Reglern für den guten Ton Katrin Bolin. Und am Mikrofon war ich, Tim Behrendonk. Wir wünschen euch einen ganz schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.